Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für Sie. Und zwar ist das unsere erste Live-Podcast-Folge, die wir vor Publikum aufgenommen haben. Dafür haben wir uns im Rahmen der Langen Nacht der Museen eingeladen auf die Bühne des Willy Brandt und Günter Grass Hauses nach Lübeck und haben ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt zum Thema Nacht. Nacht ist ja verbunden mit Romantik und Schauergeschichten, ganz, ganz vielseitig in ihrer emotionalen Komponente und in ihrer Bedeutung für den Menschen. Und deswegen habe ich das Gespräch mit meinen drei wunderbaren Gästen sehr genossen. Und zwar war das mit Daniel Sepeck, dem Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, der auch Professor für Violine an der Musikhochschule Lübeck ist, mit Henrik Oste, Professor für Neurobiologie und Experte für Chronobiologie von der Universität zu Lübeck und Lydia Rinz, die Architektin und Professorin für Städtebau und Entwerfen an der Technischen Hochschule Lübeck ist. Und jetzt schalten wir rüber in die Live-Aufnahme von der Veranstaltung. Viel Spaß dabei.
Daniel, wie klingt denn eigentlich die Nacht?
Die Nacht, wie die klingt, das ist eine sehr interessante Frage. Und du sprichst eigentlich damit was an, dass Klang akustisch bedeuten kann, aber auch emotional. Und klanglich klingt die Nacht natürlich sehr unterschiedlich. Kann sehr still sein, kann aber auch wunderschön sein, kann aber auch sehr ätzend sein, wenn irgendwie schreiende Leute rumlaufen und man will schlafen. Haben wir manchmal zu Hause. Aber emotional klingt sie natürlich sehr vielseitig und fantasievoll.
Interessant, vielen Dank. Lydia, wir haben jetzt schon gehört, wie die Nacht klingt, aber wem gehört denn die Nacht und warum?
Ich glaube, gerade völlig überwältigenderweise gehört sie hier den Lübeckerinnen und Lübeckern, was man nicht gewohnt ist in der Stadt, diese Menschenmengen hier zu sehen. Das ist wunderschön. Ich glaube, die Nacht gehört in der Stadt schon den Leisen und den Lauten. Die sind sich da auch nicht immer ganz einig drüber, was in der Nacht eigentlich richtig ist. Sie gehört den Langsamen und den Schnellen. Sie gehört dem Exzess vielleicht auch, aber eben auch der Ruhe. Und genauso eben auch eigentlich den Fröhlichen und den Traurigen. Ich glaube, die Nacht ist sehr zweiseitig und da werden wir auch, glaube ich, heute viel drüber hören.
Ja, wunderbar. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Was passiert denn überhaupt in der Nacht, außer dass Kirchglocken läuten, wie wir gerade hören? Wer möchte übernehmen? Lydia, was passiert auf den Straßen?
Auf den Straßen passiert eigentlich immer so viel, wie wir erlauben und wie viel Freiraum wir geben, den wir in der Nacht und in der Stadt bespielen können. Das sieht man gerade, wenn man Stadt und Land vergleicht. Auf dem Land passiert eigentlich meist nicht so viel, außer dass noch ein paar Jugendliche irgendwo bei der einzigen Beleuchtung an der Bushaltestelle stehen. Auf der Reeperbahn passiert ziemlich viel, in der Clemensstraße passiert ziemlich viel. Und gleichzeitig, und das ist aber mal eine Zahl in den Raum geworfen, 17% aller Deutschen arbeiten zumindest bis 23 Uhr, 5% noch länger. Das heißt, wir haben eigentlich Tag- und Nachtökonomie. Ich glaube, darüber reden wir auch nachher noch. Und darum passieren in der Nacht häufig viele Dinge eigentlich auch wie am Tag. Das sind nicht so die Welten, die wir mitkriegen, weil wir sie für sehr routiniert halten. Bei Taxifahrerinnen, bei Ärzten. Und gleichzeitig passiert aber eben auch in der Nacht dieser Freiraum, sich unter Umständen eine andere Welt zu erschließen, aus sich rauszukommen und vielleicht einen Ort aufzusuchen, an dem eben viel passiert und an dem sich viele Leute treffen.
Ja, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter ins Private. Daniel, was passiert denn in der Nacht in den Proberäumen der Musikhochschule oder bei dir zu Hause? Oder?
Hört man mich? Ja, ja. Kann man ganz schnell sagen, die Proberäume sind meistens geschlossen, außer wenn das Brahms-Festival stattfindet in der Hochschule. Kennen Sie vielleicht auch, das findet immer im Mai statt. Herrliche Nächte dort, auch im Innenhof. Normalerweise ist die Hochschule nachts geschlossen, es gibt aber Konzerte, die noch bis manchmal bis 23 Uhr gehen. Oder in den Proberäumen, die müssen dann akustisch natürlich abgeschottet sein, dass man dann in der Nacht auch üben kann. Das hängt auch sehr mit dem inneren Rhythmus zusammen, wie man am besten funktioniert, wie einem am besten zu welcher Tageszeit am besten Ideen kommen, man offen ist fürs Üben. Beispielsweise bei mir hatte ich verschiedene Phasen im Leben, in denen ich besser morgens geübt habe und manchmal nur in der Nacht üben konnte. Das wechselt sehr und ich denke, was Lydia gesagt hat, ist, stimmt sehr. Es sind auch meine Gedanken, dass in der Nacht oft die Regeln des Tages nicht mehr greifen müssen. Also man hat die innere Freiheit, loslassen zu können und Dinge zulassen zu können, die man am Tag wegsperren muss, weil einfach die Zwänge da sind. Und das Schöne an der Nacht ist, dass man loslassen kann im besten Falle und dass einem Dinge über den Weg laufen, Menschen über den Weg laufen, Erlebnisse über den Weg laufen, die so gar nicht planbar gewesen sind.
Hat das dann damit zu tun, dass man es nachts nicht sieht? Dass man mehr so für sich ist?
Das ist interessant.
Nicht so auf dem Präsentierteller?
Es ist diese helle Beleuchtung am Tag, die nimmt einem auch viel weg. Also das ist diese Fantasie, die auch in der Nacht kommen kann, auch im gewissen Ungefähr, die ist ja auch gerade das Interessante.
Ich fand den Aspekt ganz interessant, was du gesagt hast, Lydia, dass auf dem Land vielleicht eher weniger passiert. Interessanterweise die paar Jugendlichen, die noch an der Bushaltestelle aushalten, wo dann doch ein bisschen Licht ist. Denn dieser Lichtfaktor, der ist aus der chronobiologischen Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Und da beißen sich ja so manchmal auch die Notwendigkeiten, weil die biologische Uhr eigentlich eher Dunkelheit in der Nacht braucht. Wir aber zum Beispiel im städtischen Bereich auch darauf angewiesen sind, dass gewisse Bereiche halt auch doch Licht haben.
Krise wird ja stark darüber nachgedacht, was jetzt eigentlich sich an Beleuchtung ändert. Ne, und wo, also das wirst ja auch du als Biologe bestätigen, Licht uns doch auch eigentlich massiv schadet. Ne? Also wir haben eine große Lichtverschmutzung, die ist bekannt. Sie kennen alle diese Satellitenaufnahmen, wo man diese Netze so sieht. Und wie dann aber gleichzeitig das individuelle Bedürfnis nach Licht als Sicherheit auch damit einhergeht, das ist schon ein großer Zwiespalt. Und ich glaube, die Städte werden gerade alle sehr gut darin. Also ich glaube, mehr als die Hälfte der deutschen Städte beschäftigt sich mit Beleuchtung und wie wir Beleuchtung auch smarter machen können, über den Aspekt nachzudenken. Also sowohl unter einem Energieaspekt als auch unter einem Sicherheits-, aber eben auch biologischen Aspekt, dass man sagt, ich brauche nicht überall immer das Licht anmachen, wenn sich in dem Augenblick da gar keine Personen aufhalten. Und die Personen koppeln das eigentlich viel mehr an sich selbst und an ihre Bewegung in der Stadt. Und gleichzeitig, das finde ich aber auch lustig, gibt es jetzt tatsächlich auch Bestrebungen von dem Dimitri Hegemann, der den Tresorclub gegründet hat in Berlin, diese Clubformate aus Berlin, ne, diesen großen lebendigen Orten, auch in deutsche Mittelstädte zu bringen. Und Orte zu schaffen, also wirklich bewusst Zentren des, gar nicht unbedingt Exzesses, aber zumindest des kulturellen Austausches, an Orte zu implantieren, wo eben vorher nur wenig Licht an war.
Mhm. Welche Rolle spielt denn überhaupt das Licht für den Körper? Was passiert da mit uns oder was passiert mit uns, wenn es dunkel wird?
Ja, unsere innere Rhythmik, unsere innere Uhr wird durch das Licht quasi eingestellt. Also das Licht, der Licht-Dunkel-Rhythmus, der tägliche, das ist der verlässlichste Zeitgeber, sagen wir, für unsere zirkadiane Uhr. Wenn wir in den Urlaub fliegen und dann in eine andere Zeitzone kommen, dann leiden wir für ein paar Tage unter Jetlag. Und der wichtigste Faktor, der die innere Uhr wieder mit der äußeren Zeit zusammenstellt, ist das Licht. Und es gibt noch eine Reihe von anderen Faktoren, die eine Rolle spielen, aber der Licht ist so der dominante Zeitfaktor für unsere innere Rhythmik, für alle Prozesse im Körper, die im Tagesverlauf rhythmisch sind. Umgekehrt ist dann das Licht, was wir in der Nacht wahrnehmen, ein potenzieller Störfaktor für unsere inneren Uhren.
Und wie moderiert man solche Störfaktoren? Die einen wollen schlafen, die anderen wollen vielleicht feiern. Daniel möchte vielleicht sein Konzert spielen. Wie wägt man da ab als Stadt, Lydia?
Erstmal ganz knallhart im Baurecht. Wir haben verschiedene Bereiche in der Stadt. Wir haben Kerngebiete, wir haben Mischgebiete, wir haben Wohngebiete. Und da gelten zum Beispiel unterschiedliche Grenzen für Schalldruckpegel. Ich darf im Wohngebiet schlicht nicht so laut sein wie im Kerngebiet. Gleichzeitig möchte ich als Stadt, und das ist auch sicherlich in Lübeck so, wobei hier teilweise wirklich abends wenig los ist, irgendwie, und Das ist gar nicht despektierlich. Ich finde das nur sehr interessant. Und man kann ja wirklich alleine durch die Altstadt wandern und trifft unter Umständen keinen Menschen, wo sich die Stadt sehr große Mühe gibt, eigentlich die Fassaden anzustrahlen und irgendwie auch eine Atmosphäre herzustellen. Und ganz grundsätzlich regle ich gesetzlich, wo wer wie laut sein darf. Ob sich daran gehalten wird oder nicht, ist dann noch das andere Thema. Aber dafür gibt es erstmal Schalldruckpegel, die da gelten. Und Nutzungen, die in bestimmten Bereichen zulässig sind und in bestimmten Bereichen nicht.
Ich glaube, dieser Konflikt, den wir gehört haben, das sieht man auch, wenn man Adjektive sucht, die irgendwie mit der Nacht zu tun haben. Auf der einen Seite die romantische Mondscheinnacht, auf der anderen Seite die gruselige Nacht mit Gewitter. Daniel, das ist doch ein Riesenpotenzial für die Musik. Also wie stellt man Nacht in der Musik dar? Was gibt's da?
Ja, tatsächlich ist das ein großes Potenzial, was du da ansprichst. Das ist ja schon durch die Jahrhunderte auch vertont worden, die Thematiken der Nacht. Manchmal ganz anschaulich einfach nur, wie die Nacht tickt, was in der Nacht passiert. Zum Beispiel gibt es von Luigi Boccherini, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, die Nachtwache in Madrid. Das ist einfach ein ganz lustiges Stück, wo die Nachtwache einfach durch Madrid läuft und aber auch ein Liebespaar da ist und verschiedene Stationen angeleuchtet werden. Die Nacht auf den kahlen Berge von Mussorgsky. Es gibt von Vivaldi ein tolles Blockflötenkonzert La Notte. Da wird erstaunlicherweise schon die Albträume des Schläfers unglaublich anschaulich vertont. Quasi eigentlich wirklich schon für vivaldische Welten sehr gruselige und schräge Harmonien. Und man kann sich vorstellen, dass diese Leute damals genau dieselben Schlafprobleme hatten wie wir heute auch. Und dass das früher... Man taucht einfach so ein, was früher auch in den Menschen passiert ist. Und das ist sehr interessant, dass das was ganz Modernes ist, was zeitlos ist. Gleichzeitig sind die Nacht in der Romantik natürlich sehr verklärt worden und ideales Feld gewesen für Gefühle, die romantisch sind. Ja? Also von Liebe bis Verlusten und alles Mögliche in Liedern dann angesprochen. Also da gibt es ein ganz großes Feld in der Kunst, in der Musik, die sich mit Nacht beschäftigt, emotional oder auch einfach nur beschreibend.
Ich finde gerade ganz spannend, dass so diese Konstante der Nacht über die Jahrhunderte sich ja eigentlich sehr gehalten hat, oder? Und würde deswegen einmal den Chronobiologen angucken. Haben die Menschen früher oder mehr oder weniger geschlafen früher?
Ob sie früher wirklich mehr geschlafen haben, lässt sich natürlich nicht so verlässlich zeigen. Aber man kann zeigen, dass die Menschen in ländlichen Räumen mehr schlafen als in der Stadt. Und das hat tatsächlich auch was mit dem Licht zu tun. Ja. Und man kann auch nachweisen, dass wir zum Beispiel im Winter tatsächlich auch in Deutschland etwas länger schlafen als im Sommer. Auch das hat mit dem Licht zu tun, weil wir dann ja die längeren Nächte haben und die kürzeren Tage.
Und darum ist dieses Umpolen in gewisser Weise auch ungesund, wie man es ja häufig hört über SchichtarbeiterInnen zum Beispiel, dass es eigentlich dem Körper auf Dauer nicht gut tun kann, gegen einen Rhythmus zu leben, weil das so eng am Licht hängt, oder so?
Ja, es gibt tatsächlich kaum eine chronische Erkrankung, die bei Nachtschichtarbeitern nicht tatsächlich signifikant erhöht ist. Also es gibt natürlich unterschiedliche Resilienzen, sage ich mal, Menschen, die da besser oder schlechter mit klarkommen, aber über die Gesamtbevölkerung gesehen, von kardiovaskulären Erkrankungen bis metabolischen Erkrankungen, selbst psychiatrische Erkrankungen, sind alle bei Nachtschichtarbeitern erhöht.
Spannend. Und da ist dann ja auch eigentlich so diese Konstante gebrochen, die du eben angesprochen hast, weil man mit Schichtarbeit ja früher nicht in dem Maß belastet war vor der Industrialisierung. Und auf dem Land immer schon eher aufgestanden ist wahrscheinlich und deswegen früher ins Bett gegangen.
Ja, genau. Ein wichtiger Aspekt, der auch noch da reinspielt, ist neben dieser Lichtkomponente auch noch die Nahrungsaufnahme. Also dass wir, wie hier bei uns, Nahrung sehr einfach und auch immer im Überfluss eigentlich verfügbar haben, ist ja eher eine neuere Entwicklung. Und man kann seiner inneren Rhythmik eigentlich kaum Schlechteres tun, als immer noch sehr spät abends oder womöglich nachts noch viel Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn man natürlich nur mal kurz vom Sofa zum Kühlschrank muss, dann ist das ja schnell gemacht.
Aber es müsste doch eigentlich nicht ungesund sein, wenn jemand, ein Taxifahrer zum Beispiel, immer nur nachts fährt und am Tag schläft.
Ja, ist ganz interessant. Man sollte denken, es wäre eigentlich das Beste, man könnte seine innere Uhr einfach an den veränderten Rhythmus anpassen. Das scheint aber nicht so gut zu funktionieren. Vor ein paar Jahren gab es mal eine sehr interessante Studie bei Ölplattformarbeitern. Das war eine britische Studie. Und es gibt eigentlich kaum so ein Arbeitssystem, was so schön isoliert ist wie die Menschen, die auf diesen Ölplattformen arbeiten, weil da gibt es dann auch keine Familien, nachdem man sich am Wochenende richten muss oder so, sondern man kann eigentlich alles nach der Schicht ausrichten. Und was man gemacht hat, ist, man hat ein Hormon gemessen, das Melatonin, was immer eigentlich nachts ausgeschüttet wird. Und das ist so ein ganz guter Marker für die innere Uhr. Und man hat festgestellt, dass sich das kaum anpasst. Eine Stunde, zwei, mehr verschiebt sich das nicht, obwohl die alles komplett Essen, Schlafrhythmen, alles an dieser Arbeit ausrichten können. Also das funktioniert zumindest mit den heutigen Möglichkeiten einfach nur sehr schlecht.
Wie stellt denn der Körper überhaupt fest, wie viel Uhr es ist? Und ist das überall gleich im Körper oder gibt es da noch Unterschiede?
Also jede unserer Zellen hat eine eigene innere Uhr. Und dann gibt es eine Zentraluhr im Gehirn, das ist die, die auf das Licht reagiert und die sorgt dafür, dass all die Uhren normalerweise dieselbe Zeit anzeigen. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel nachts immer große Mengen an Essen noch zu uns nehmen, dann gibt es Uhren in den Organen, die mit der Verdauung beschäftigt sind, Leber, Magen, Fettgewebe, die stellen sich dann auf diese Nahrung ein. Aber die Uhr im Gehirn, die bleibt mit dem Lichtzyklus verbunden. Und dann gibt es so eine Diskrepanz zwischen oben und unten. Und das ist wahrscheinlich sehr ungesund.
Und was passiert, wenn meine Leber jetzt eine Frühaufsteherin ist und der Rest halt nicht?
Ich glaube, das ist ein sehr hypothetischer Fall. Also normalerweise gehen wir davon aus, dass alle Uhren in einem einzigen Körper aufeinander abgestimmt sind und unter normalen Bedingungen die gleiche Zeit anzeigen. Deine Uhr ist vielleicht ein bisschen später als meine. Ich bin eher ein Frühtyp. Das heißt, deine Leberuhr ist wahrscheinlich auch ein bisschen später als meine Leberuhr, aber deine Leberuhr ist mit deiner Gehirnuhr gekoppelt. Dass diese Diskrepanzen auftreten, hat was damit zu tun, dass unterschiedliche Signale von den unterschiedlichen Organen unterschiedlich interpretiert werden.
Es ist dann so dieser klassische Fall, wo der Körper total müde ist und der Geist noch wach, oder? Also da gibt es ja ganz häufig diese Schwelle, dass man eben grübelt oder nicht in den Schlaf findet, einen irgendwas aufgeregt hat und man merkt, die Erschöpfung kommt irgendwie im Hirn dann nicht an, oder? Ist das so gekoppelt?
Daniel, wie ist das bei dir? Wann bist du so am kreativsten, richtig wach, voll da, die Violine voll im Griff?
Eine Minute. Wann bin ich voll da? Also ich bin inzwischen morgens eigentlich ziemlich da. Nicht gleich nach dem Aufstehen, aber wenn ich einen Kaffee getrunken habe und so weiter. Die schlechtesten Geigenstunden, die ich gebe, sind die am Nachmittag. Das empfehle ich keinem. Dann geht es am Abend wieder viel besser, also so ab 5 Uhr. Ich merke so, denn bei mir ist der Nachmittag ein richtiges Tief. Ich spiele gerne Konzerte am Abend, nicht so gern am Morgen. Der Körper ist einfach nicht so gelenkig und fit. Und ich bin auch morgens, ja gut, ich habe eben gesagt, ich bin geistig fit, aber in der Ausführung am Instrument doch am liebsten abends da. Da gibt es aber wieder auch andere Musiker. Also das ist unterschiedlich, aber die meisten Musiker, die ich kenne, sind eigentlich die Abendmenschen, die abends gerne spielen. Es ist ein gewisser Unterschied zwischen Denken, Ideen haben und Spielen, lustigerweise. Weil beim Spielen auch noch der Körper und die Abläufe dazukommen und das am Abend bei mir am besten funktioniert. Ja.
Und war das bei dir schon immer so, also dein ganzes Leben lang fest im Takt?
Also da gab es eben unterschiedliche Zeiten, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, gab es auch Zeiten bei mir, das war im Studium, wo ich, in denen ich übel Blockaden hatte, regelrechte, nicht mehr mit meinem Instrument zurechtkam und auch mit der Musik nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich die Geige angerührt habe, bekam ich kalte Finger und eine große Spannung in mir zwischen eigentlich üben müssen und nicht üben wollen. Und das habe ich langsam auflösen können, indem ich abends um 11 Uhr immer angefangen habe zu üben, bis morgens um 2 in der Speisekammer meiner WG in Wien. Das waren sehr tolerante Mitbewohner, die trotzdem geschlafen haben. Und ich habe dann in der Speisekammer Bartok Solosonate gespielt. Oben drüber war ein Schwerhöriger, unten drunter eine Arztpraxis. Es hat irgendwie funktioniert.
Das ist übrigens ein sehr typischer Chronotypverlauf, wie wir das nennen würden. Als Kind eher früh, als Jugendlicher, Teenager, junger Erwachsener eher spät. Ja, die Jungen, die noch an der Bushaltestelle sich die Nacht um die Ohren hauen, das ist ganz typischer Verlauf. Und dann so mit den Mitte 20ern kippt das wieder und man wird langsam wieder früh. Da gibt es sehr schöne epidemiologische Studien, die das zeigen, dass es in Deutschland auch sehr schön dieses früh, spät und dann, je älter man wird, wieder hin zum frühen Chronotypen gibt.
Ist doch toll, dass man das irgendwie, wenn man das weiß und damit auch umgehen kann und dann nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie falsch tickt oder irgendwas da nicht in Ordnung ist, weil das heißt ja immer, der frühe Wurm, der frühe Vogel pickt den Wurm, der frühe Wurm wird gepickt. Ja.
Das heißt, Henrik, du kannst auch eine Aussage dazu machen, wo es bei Daniel hingeht?
Ja, tendenziell Richtung früh, ja. Das nennt man dann irgendwann senile Bettflucht.
Gut, ich werde dann nur noch außerhalb des Bettes Konzerte geben. Dann ist das,
ja. Sehr löblich.
Gut.
Ja, aber wenn das schon in einem Leben so unterschiedlich ist und dann auch noch zwischen Menschen und die wohnen dann alle auch noch an einem Ort, was machen wir denn jetzt damit? Und vielleicht haben die auch noch unterschiedliche Geschlechter und dadurch auch nochmal unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist ja, glaube ich, auch was, mit dem du dich auseinandersetzt.
Genau, damit setze ich mich auch auseinander und damit setzt sich aber auch tatsächlich jede Frau auseinander, die einen dunklen Nachhauseweg hat und tatsächlich gelernt hat. Das ist erstmal irgendwo auch angelernt und ja, so ein bisschen fälschlicherweise auch häufig glücklicherweise angelernt, Angst zu haben und eben, ich glaube, der Spiegel nannte das den Segen des sorgenlosen Heimweges zu haben. Das ist bei Frauen häufig nicht der Fall, weil wir uns eben auch wieder mit dem Licht zusammenhängend in bestimmten Kontexten einfach sehr, sehr unsicher fühlen. Und mittlerweile gibt es Apps, die eigentlich dieses Phänomen irgendwie versuchen, in den Griff zu bekommen. Man hat ein Notruftelefon, man kann eine Freundin anrufen, man kann sich den Weg über begleiten lassen. Da passiert viel. Es passiert ein bisschen zu wenig auch noch. In der Lübecker Statistik sind 2021 mal 450 Personen befragt worden zu Angstträumen. Und auch das ist das Thema Beleuchtung. Ganz klar, es ging wohl nicht so viel um Grün. Der Großteil der Befragten fühlt sich da nicht wohl, wo das Licht schlecht ist und wo ich Situationen nicht überschauen kann. Und da unsere Stadtplanung, das würde ich auch ziemlich vehement tatsächlich so vertreten, jahrelang, so jahrzehntelang doch so sehr von Männern gemacht wurde, die nicht beide Geschlechter mitgedacht haben, gibt es viele dieser dunklen Orte. Und wir sehen aber auch, dass es jetzt Planung gibt, also Beispiel Wien, Seestadt Aspern, die ist eh für vieles immer ein sehr gutes Beispiel, wo eben bewusst darauf geachtet wurde, Wegen, die häufig gegangen werden, eine hohe Frequentiertheit zu geben. Dass die Wege praktisch direkt auch viel begangen werden, die dann eine Frau von der Bushaltestelle nach Hause auch wirklich nimmt. Diese adaptive Beleuchtung, die habe ich ja eben schon kurz angesprochen, das ist so ein anderer Punkt, da Licht zu haben, wo ich wirklich auch Licht brauche. Und Belebung ist eben immer gut, ne? Also eine leere Straße, in der ich lauter dunkle Fenster habe, gibt mir kein Sicherheitsgefühl. Und dieses Sicherheitsgefühl brauche ich, auch wenn vielleicht eine objektive Bedrohungslage gar nicht da wäre, um mich da gerne aufzuhalten und um da eben ohne Zittern und Handy fest umklammert in der Tasche langgehen zu können. Also da ist die Stadtplanung dabei. Dieses Gender Mainstreaming heißt es, also die geschlechtergerechte Planung wirklich in den Blick zu nehmen. Und am Ende hilft es allen, weil ein Mann fühlt sich nicht zwingend wohler, wenn es irgendwo dunkel ist. Der andere Punkt, der aber bei so Beurteilung von Angstträumen immer eine Rolle spielt, ist der Sozialraum. Ne, also welche Leute halten sich in diesem Raum auf? Sind die mir angenehm? Sind die unangenehm? Pöbeln die vielleicht? Haben die irgendwie auch einfach Lust, Stress zu machen? Das gibt's ja auch. Und das ist auch eine Situation, in der dann auch Männer Angst haben. Und da gibt's natürlich auch Konzepte und Quartiersmanagerinnen oder irgendwie die Sorge eigentlich auch zum Beispiel an Bahnhöfen, in Lübeck vielleicht am Zopp. Da muss es immer diese Bemühung geben, dass Personen diesen Ort trotzdem gerne besuchen und auch irgendwie sicher besuchen können.
Henrik, gibt es denn schon Forschung zu Geschlechtsunterschieden bei der inneren Uhr? Ist dir da was bekannt?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die zwischen biologischen Männern und biologischen Frauen ein bisschen anders in der inneren Uhr funktionieren. Zum Beispiel diese Chronotypverteilung, die spaltet sich tatsächlich während der Pubertät sehr schön zwischen den Männern und den Frauen auf. Die Frauen oder die Mädchen, die etwas früher in die Pubertät kommen, die werden auch etwas früher, kriegen sie diesen späten Chronotyp. Die jungen Männer haben dann so ein bisschen so einen Überschuss etwas später. Also die ganz späten Chronotypen sind eher die Männer als die Frauen. Und interessanterweise gehen die beiden Mittelwertkurven so in den Mitte 40ern wieder zusammen. Also das sind hormonelle, endokrine Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Man weiß noch nicht genau, wie das genau gesteuert wird, aber da gibt es doch sehr schöne Unterschiede. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von anderen, zum Beispiel Hormone, die tagesrhythmisch reguliert sind, die natürlich zwischen biologischen Männern und Frauen unterschiedlich ausgeschüttet werden. Die Leberfunktion beim Mann ist eine andere als bei der Frau und auch die Rhythmik in der Leberfunktion funktioniert etwas anders, ja.
Aber es ist ja total praktisch, weil dann die Frau auch eben sich morgens um die Kinder kümmern kann. Und wenn der Mann dann in dem Augenblick eher die Eule ist, ein bisschen länger schlafen. Und das ist immer so das klassische Bild, was man ja häufig kennt. Papa schläft aus.
Ja, dieser Zeitpunkt, wo diese extrem späten Chronotypen erreicht werden, ist vielleicht zumindest in unserer Gesellschaft noch ein bisschen früh für die Kindererziehung. Hast du so um 20 rum, also ist natürlich biologisch drin, aber jetzt nicht mehr unbedingt der Durchschnitt. Ich wollte nochmal auf diese Beleuchtung und die Angstträume, wollte ich nochmal was fragen. Spielen eigentlich die Lichtfarben bei der Beleuchtung auch eine Rolle? Weil für die inneren Uhren ist es ganz essentiell wichtig, welche Lichtfarbe eigentlich vorherrscht. Also die innere Uhr ist sehr sensitiv für das blaue Licht oder auch eher kaltweißes Licht, weil das viel Blaulichtanteil enthält. Aber wenn es eher so ein gelbliches oder sogar rötliches Licht ist, dann reagiert die innere Uhr eigentlich nicht so darauf.
Ich muss da jetzt ein bisschen vermuten. Also ich glaube, zum einen ist für diesen Nicht-Angstraum eigentlich sehr entscheidend, dass überhaupt erstmal ausgeleuchtet ist. Also dass man einen Überblick hat, wo gehe ich lang, kann ich da jeden Bereich einsehen, wo wird es dunkel. So, ich bin da und da ist Licht und ich sehe auch vielleicht andere Personen. Ich glaube, dann gibt es einfach eine historische Konnotation, dass man jetzt ein wärmeres Licht eher so ein bisschen in den Anfang der Elektrifizierung in diese gemütlichen Gasleuchten legt. Das ist dann, glaube ich, viel atmosphärischer Faktor. Und ich glaube, dass man Räume, die kälter beleuchtet sind, automatisch eher ein bisschen neutraler empfindet. Ich glaube nicht, dass man mehr Angst hat, wo es schummriger wirkt, aber so ein bisschen ist das eigentlich suggeriert dadurch. Und jetzt ist halt die LED-Technik ja gerade dabei, diese Farbtöne überhaupt herzustellen. Also LEDs werden ja gerade relativ vielseitig in dem, was sie können. Und ich glaube eigentlich, bezogen auf einen Biorhythmus ist es ziemlich gut, dass es sich da differenziert.
Ich war vor ein paar Jahren mal in Düsseldorf bei der Stadt eingeladen. Die Düsseldorfer haben ja noch mehr als die Lübecker noch sehr viele Gaslaternen. Da sind die ja auch sehr stolz drauf. Und die Düsseldorfer Stadtverwaltung wollte die damals mehr oder weniger komplett durch LEDs ersetzen. Und die hatten sich für ein sehr kaltweißes Modell entschieden, was sehr gut ausleuchtet, was aber zum Beispiel auch für diese biologischen Rhythmen und auch zum Beispiel für Tiere, Insekten sind ja auch durch Licht immer sehr gefährdet, das nachts ist und auch Fische sogar auch, wenn die Brücken beleuchtet werden. Und da kam dann relativ schnell raus, ja, LEDs wären möglich, aber man sollte vielleicht nicht gerade die Kaltweißen nehmen. Und dann gab es natürlich noch eine gewisse, ich sag mal, kulturelle Interessen, die eher darauf abzielten, natürlich diese sehr stimmungsvolle Gasbeleuchtung zu erhalten. Ich weiß nicht, wie das in Düsseldorf dieses Jahr aussieht mit dem Gas. Naja.
Ich glaube auch, also der Trend geht wahrscheinlich zur warmen Farbe. Und gerade wird aber auch eben entdeckt, es gibt ja so dieses Bild der Smart City. Und da ist es wirklich in dem Augenblick sehr klar auch auf Technik bezogen. Die Leuchten, die wir in den Städten haben, die sind eigentlich ein optimales Netz, um ganz viele verschiedene Funktionen dran zu hängen. Also die Idee ist eben auch, ich habe Strom, ich habe ganz viele einzelne Elemente, die miteinander verbunden sind. Dann kann ich ja diese Elemente nutzen, um da auch noch Verkehrsmessungen, Personenmessungen, alles Mögliche, was ich eigentlich an Daten sammeln kann, was mir hilft für den städtischen Betrieb, aufzusetzen, aufzupfropfen, kleine Ladestationen, Solarstationen. Und dann wird es natürlich extrem vielseitig. Wenn das dann einhergehen kann mit einer Beleuchtung, die dem Körper auch noch gut tut, ich glaube, da geht die Entwicklung auch einfach gerade wirklich weiter.
Daniel?
Finde ich total interessant. Ich habe noch eine andere Frage an dich, Hendrik. Gibt es denn wissenschaftliche Erhebungen über, also Hormone bezüglich der Kreativität und der Uhrzeiten? Also welche Uhrzeiten für Kreativität vielleicht am besten sind?
Es gibt so ein paar Studien zu Chronotypen und Kreativität, und die späten Chronotypen sind eher die kreativeren. Und die frühen Chronotypen sind eher die, die mehr Geld verdienen.
Das ist so ein bisschen eine Frage so der Entscheidung dann. Also.
Also das sind natürlich nur Durchschnittswerte. Also das sollte man nicht so sehr persönlich nehmen.
Die Statistik sagt für den Einzelnen gar nichts aus.
Naja, aber du hattest ja auch gesagt, dass viele Musiker ja eher abends besser funktionieren oder vielleicht bessere Musik-Performances geben können. Ich glaube schon, dass gewisse Berufsbereiche auch für gewisse Chronotypen einfach selektieren. Also wenn man abends schon um 8 Uhr eigentlich nicht mehr ansprechbar ist, dann wird man vielleicht nie Konzertpianist werden, weil viele Konzerte halt abends stattfinden.
Es ist blöd, wenn man im Konzert selber einschläft.
Sehr schlecht, ja.
Daniel, wann warst du denn besonders kreativ? Gab es da so eine Situation, wo du sagst, Mensch, da konnte ich mich voll ausleben?
Also ich finde Kreativität ein ganz fluides Medium. Wenn ich sie unbedingt erhaschen möchte, dann ist sie nicht da, und sie kommt dann, wenn ich zu unmöglichen Momenten, manchmal unter der Dusche. Also diese Sache, dass ich jetzt denke, ich setze mich jetzt irgendwo hin und arbeite dran, und dann fällt gerade überhaupt nichts ein. Also das sind Sachen, die, es ist so ein untergründiges Arbeiten, und dann kommt doch plötzlich eine Idee, und es ist aber auch Arbeit. Es ist ein immer wieder an neu hinterfragen, war das jetzt gut oder kann ich es noch besser machen? Ich rede jetzt vom selber Schreiben von Musik, und beim Spielen ist das auch so, dass ich manchmal denke, Mann, das war jetzt aber echt unglaublich schön, das habe ich gar nicht so gedacht, dass das jetzt da rauskommt. Manchmal ist es aber auch so, dass ich spiele und denke, so, also ein Mist, ich arbeite und arbeite. Also es ist ein richtiges Patentrezept, kann ich nicht nennen. Ich würde sagen, es ist ein ständiges Arbeiten, und dann ist aber auch die Gunst der Minute, des Zusammenspiels mit anderen ganz, ganz wichtig.
Ja, Lydia, als Architektin ist dir Kreativität, glaube ich, auch nicht fremd.
Nee, wobei ich eindeutig Lerchentyp bin und morgens zwischen 8 und 10 Uhr deutlich am besten funktioniere. Und es ist ja auch gut für einen selber, einfach zu wissen, wann mache ich was und was mache ich nachts um 11. Ich habe das Gefühl, Daniel, bei dem, was du gesagt hast, das Schöne an der Nacht ist ja eigentlich auch, dass es häufig so ist, dass die Erwartung nicht so hoch ist. Das ist so Bonuszeit. Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Also natürlich bist du hoch konzentriert, wenn du ein Konzert anfängst um 20 Uhr. Aber es kann nachts um 1 was passieren, und das wurde dir dann geschenkt. Das war nicht erwartet. Also man muss das nicht. Das ist einfach was, das ist ein Bonus. Der kommt on top. Und ich glaube, darum hat die Nacht so diese große Chance eigentlich, nicht der allerkonzentrierteste Zeitraum zu sein und wo eben Dinge passieren, die unerwartet sind, ne, und die mir vielleicht auch unerwartet nutzen, oder ich habe auf einmal ganz viel geschafft, also jenseits von allem Exzess oder Ausflug in Gedankenwelten. Ja, ist es Bonuszeit, weil die oben drauf kommt, weil ich bin eben eigentlich tagsüber wach und ich arbeite von 8 bis 5 oder 8 bis 6 und die Nacht kommt oben drauf, wenn ich dann noch was mache.
Ganz kurz noch, pardon. Es gibt ja, vielleicht kennen wir alle diese Gespräche manchmal auch spät nachts oder am Abend mit Leuten, und da entstehen neue Themen und neue Ideen und Gedanken, und das kann eben am Abend sehr gut passieren, und da ist oft der Raum einfach am Tag nicht da.
Der Raum ist nicht da und man ist fokussierter. Und das ist ja eigentlich das Schöne an der Nacht, dass sich dieser Fokus so ein bisschen aufheben darf und weitet vielleicht auch.
Das ist ja auch die biologische Funktion der Nacht oder des Schlafes, dass wir Dinge, die wir am Tag erlebt haben, rekapitulieren, einsortieren, konsolidieren, Gedächtnisinhalte, das sind ja wichtige Funktionen des Schlafes, und da entstehen dann auch neue Verknüpfungen, neue Dinge werden mit alten Dingen in Zusammenhang gesetzt, und so ein bisschen ist das ja auch so ein kreativer Prozess, wenn man so will.
Bonuszeit ist vielleicht ein gutes Stichwort, auch für unser Publikum. Und ich möchte Ihnen gerne die Möglichkeit geben, hier Bonusfragen zu stellen. Könnte ich bitte noch einmal das mobile Mikrofon bekommen? Hat denn jemand Fragen an unsere Expertinnen und Experten? Gerne mal die Hand heben, hier vorne.
Ich bin zu Besuch hier, komme aus Saarbrücken, und mir ist dann aufgefallen, wohnen im Augenblick in der Hundestraße, dass gerade die Beleuchtung jetzt im Vergleich zu Saarbrücken sehr viel weniger da ist. Also der Abstand ist einfach zu groß. Ich weiß nicht, ob das in allen Straßen so ist, aber insgesamt fällt mir jetzt gerade für den Innenstadtbereich auf, für diese Nebenstraßen, dass einfach das mehr ausgeleuchtet werden muss.
Es ist ja hier oft auch gar nicht so viel los. Ich sagte das vorhin so süffisant. Ich glaube, dass bei der sehr intakten Lübecker Altstadtinsel und diesem UNESCO-Welterbe sehr viel Wert darauf gelegt wird, auch richtigerweise, wie die Stadt dann wirkt, ne? Also wie Fassaden inszeniert werden. Ich glaube schon, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der Straßenbeleuchtung eingehalten sind. Und dass das Interesse aber hier sehr groß ist, diese historische Pracht eigentlich auch nochmal so atmosphärisch zu untermauern. Ich glaube, Städte sind sehr unterschiedlich in ihren Ständen, wie gerade so beleuchtet wird. Es sind, glaube ich, 30% aller Straßenlaternen in Deutschland zu alt eigentlich. Und es gelten auch immer ganz unterschiedliche Richtlinien, wie denn beleuchtet werden darf. Also ob das noch die schummrige Gaslaterne ist oder man da irgendwie anders unterwegs ist, auch gerade dann im Straßenbereich. Und wir sind ja auch hier in einem Bereich, wo einfach sehr, sehr wenig Autos fahren, eigentlich nur Fußgängerinnen und Fußgänger unterwegs sind. Ich denke, das spielt da auch noch mit rein.
Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, meine lieben Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute bei unserem ersten Live-Podcast Gedankensprünge dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, und vielleicht haben Sie jetzt auch Lust bekommen, mal in eine unserer anderen Folgen hereinzuhören. Ich möchte herzlich bedanken bei meinen drei wunderbaren Gästen heute und wünsche Ihnen noch eine schöne Nacht. Tschüss.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.